3, 2, 1. Der Countdown läuft. Am 28. August geht's los mit Inner Voice, Inner Choice, kurz IVIC, unserem Online-Coaching-Kurs für alle, die ihr Leben selbstbewusst gestalten wollen, die Lust haben, ihre innere Stimme mal wieder so richtig laut zu hören, um ihr auch folgen zu können. Sichere dir noch schnell dein Ticket und starte mit uns in 7 intensive, spannende und erkenntnisreiche Wochen, in denen du all die schönen Inhalte, die wir hier im Podcast besprechen, auf dich ganz persönlich anwenden kannst. Den Link mit allen Infos zu den Inhalten und zum Ablauf des Kurses findest du in den Shownotes dieser Episode oder direkt auf unserer Website unter www.strussundklausen.de/online-coaching-kurs. Nachdem wir schon eine Folge zum Thema Selbstführung veröffentlicht haben, in die alle ihr Führungskräfte und Führungskräfte ins B gerne nochmal reinhören dürft, wollen wir uns diesem Top-Thema nochmals noch etwas globaler zuwenden. Heute geht's um Führung, und zwar so, wie sie gut funktioniert. Wenn ich mir die Führungskräfte, die ich bisher schon erleben durfte, und auch die Menschen in meinem privaten Umfeld vorstelle, die Führungskräfte sind und mit ihnen spreche, dann merke ich immer wieder, was für eine riesige Aufgabe das ist, Menschen zu führen. Wir führen in unserem Job ja auch viele Führungskräfte-Coachings durch. Ihr merkt also, das Thema ist brandaktuell, schwieriges Wort, und es ist nochmal ganz wichtig, da nochmal ganz genau hinzuschauen und diesem Thema eine Folge zu widmen. Also was bedeutet es eigentlich, eine gute Führungskraft zu sein? Liebe Ranghild, du machst das jetzt schon seit 20 Jahren. Wir haben gerade Ende letzten Jahres Jubiläum gefeiert. Und du bist allein gestartet mit diesem Unternehmen, aber hattest dann ja auch relativ schnell deine erste Mitarbeiterin. Zumindest, ich weiß es ja nur aus Erzählung, ich war damals noch nicht mit dabei. Und mittlerweile leitest du hier gemeinsam mit Johann ein Team von über 20 Menschen. Wie erlebst du dich als Führungskraft in all diesen Jahren?
Das ist eine super gute Frage. Ich erlebe mich mal gut und mal gar nicht gut, wie es wahrscheinlich jeder Führungskraft auch gehen wird. Ich glaube, führen bedeutet ja erstmal im Sinne einer gemeinsamen Sache zu steuern, also irgendwie Individuen oder Gruppen möglichst zu inspirieren, zu beeinflussen, zu unterstützen, damit sie motiviert werden, gemeinsam Ziele effektiv und effizient zu erreichen. Und was ich bei dem Thema Führung so spannend finde, ist, und deshalb finde ich deine Einstiegsfrage auch spannend, dass das ja kein gelerntes Konzept ist. Also das muss man sich so selbst irgendwie beibringen und sich coachen lassen, um das zu erlernen. Ich habe ja Wirtschaft und Wirtschaftspsychologie studiert und habe trotzdem nicht wirklich gelernt, wie ich jetzt persönlich führen könnte. Und deshalb fühle ich mich mal gut in der Rolle und mal schlecht, je nachdem, wie gut es mir gelingt, gemäß der Ziele, die wir erreichen und gemäß des Feedbacks, was ich von unseren Mitarbeitenden bekomme.
Und wie hat sich deine Führungsrolle verändert im Laufe der Jahre? Weil du bist ja wirklich gewachsen.
Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Führen eigentlich auch eine psychologische oder soziale Fähigkeit im Umgang mit Menschen ist, dann hoffe ich natürlich, dass mein eigener Reifeprozess sich auch darin niederschlägt, dass ich in der Führung besser werde, also meine Mitarbeitenden besser erreiche und sie sich wohler fühlen. Aber, und das finde ich auch total wichtig zu erwähnen, in jedem Unternehmen, das merken wir in unseren Führungskräfte-Coachings sehr deutlich, gibt es immer Krisen und dann funktioniert es mal besser und mal nicht so gut. Und das Unternehmen hat ja in unterschiedlichen Phasen auch bestimmte Bedürfnisse, die sich ändern. Und deshalb gibt es auch immer wieder Krisen, würde ich sagen.
Und um da ein bisschen zu beruhigen, haben wir ja im Vorfeld auch mal wieder recherchiert. Und da gibt es auch keine einhellige Meinung, dass es einfach die Führungskraft gibt oder die Führungstheorie, sondern es ist eben so situativ und auch so kontextabhängig, mit welchem Produkt, mit welchem Thema du dich beschäftigst, dass natürlich dann Führung auch sich ganz anders ausdrücken darf. Und wir eben auch alle Menschen sind und logischerweise dann auch Fehler machen. Und wir beschäftigen uns ja immer mit Beziehung auch noch im Thema unseres Jobs und von unserer Haltung und auch unserer Profession und auch, glaube ich, unserer Liebe her ist das ja unser großes Thema. Dann hat es natürlich bei uns auch einen ganz anderen Raum nochmal im Team. Beziehung und wie führe ich eigentlich mit Menschen, die du auch noch in einer Beziehung ja relativ gut kennst.
Und ich glaube, das bezieht sich ja nicht nur auf Führungskräfte. Wir führen ja alle. Jeder führt ein Leben. Manche führen vielleicht ein Kassenbuch, andere erziehen Kinder. Andere schreibt und führt Tagebuch. Also irgendwas steuern wir ja alle auf bestimmte Ziele zu, ne?
Johann, jetzt möchte ich, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, auch noch wissen, du bist ja anders in dein hier reingekommen als...
Das ist gut, dass das auffällt.
Nein, aber während Ranghild ja quasi als Einzelperson gestartet ist und dann eben so langsam hier ein richtig großes Team aufgebaut hat, bist du ja zu einem späteren Zeitpunkt dazugekommen, als das Team schon gewachsen war. Wie empfindest du dich als in deiner Führungsrolle?
Ja, also wir führen ja wahnsinnig gerne zusammen und gleichzeitig sind wir natürlich sehr unterschiedlich in unserem Führungsgestalten und unserem Führungsprozess. Ich würde sagen, hier in dem Thema führe ich wahrscheinlich am meisten wirklich über das Thema, den Inhalt und dann den Menschen, der vor mir sitzt oder das Team oder alle zusammen und natürlich auch den Kunden zu sehen, den Klienten. Und ich glaube, deswegen ist es ein sehr stark beziehungsorientierter Führungsstil, der versucht, immer alles und jeden im Blick zu haben.
Das kann ich als Mitarbeitende nur bestätigen. Johann kommt immer ganz viel und guckt, wie es allen geht und wie so die nimmt die Stimmung auf, würde ich sagen. Liebe Ranghild, gute Führung. Wir sagen ja bewusst, ne, wir wollen ja wissen, wie man es richtig macht. Was ist gute Führung? Wie geht das?
Ich glaube, dass es für die gute Führung als erstes wichtig ist, sich mal so ein Verständnis davon zu machen, was Führen eigentlich bedeutet. Und wie Johann gerade schon sagt, das ist ja ein Riesenfeld und deshalb können wir hier auch nur Teilaspekte abdecken. Aber was uns eben total wichtig ist, weil das ja auch Inhalt unserer Arbeit ist, ist den Aspekt der Beziehungsgestaltung im Führen in den Fokus zu nehmen. Also du hast es ja auch gerade schon gesagt, das beginnt mit dem Verhältnis zu sich selbst, also mit Selbstführung. Und da drin ist mit inbegriffen gut, wie kann ich meine Emotionen regulieren, ne? Wie kann ich mich ausdrücken in meinen Bedürfnissen, wie kann ich auch sagen, was ich möchte, vielleicht Grenzen setzen. Und geht es um die Kommunikationsbeziehung zum Gegenüber. Und da geht es, glaube ich, vor allen Dingen darum, wie gut man Ziele kommunizieren kann, wie man das Gegenüber motivieren kann und aber auch, wie man für einen guten Gruppenzusammenhalt oder ein gutes Umfeld sorgen kann, in dem psychologische Sicherheit herrscht und Menschen das Gefühl haben, sich gemäß ihrer Potenziale wirklich zu entfalten. Also wir versuchen, stärkenorientiert zu führen.
Wie geht das?
Also ich glaube, dass dafür auf der einen Seite persönliche Eigenschaften total wichtig sind, also dass man authentisch sein sollte, um sich eben selbst gut zu kennen, ne? Und da nicht so viele blinde Flecken zu haben. Also weil wenn du jetzt ein Chirurg bist, der immer wütend ist im OP und deshalb das ganze Team dort regelmäßig zusammenfaltet, dann zeugt das von keiner guten Selbstregulation und dann ist es vielleicht auch nicht in dem Kontext besonders authentisch, weil ihm ja eigentlich der Heilungsprozess des Patienten oder der Patientin am wichtigsten ist. Also ich glaube, Authentizität ist wichtig. Auf der Ebene der persönlichen Eigenschaften auch Empathie. Also man muss sich auch ins Gegenüber hineinversetzen können, vielleicht integer zu sein und man hat rausgefunden, dass es auch Resilienz eine große Rolle spielt, also wie gut man sich mit Rückschlägen flexibel zurechtfinden kann und natürlich auch, wie gut man sich anpassen kann an sich ändernde Umstände, ne? Also so eine Mischung aus auf der einen Seite bei sich selbst zu sein, authentisch zu sein, beim Gegenüber zu sein und irgendwie gut reagieren zu können auf Umstände.
Wenn ich das so höre, ich habe ja schon eingangs gesagt, das ist irgendwie eine riesengroße Aufgabe, also Hut ab vor allen Führungskräften. Ich frage mich, kann man dann eigentlich überhaupt noch was anderes machen im Unternehmen oder ist es dann, wenn man dann sich auch noch irgendwie um Produktentwicklung und Kunden und alles mögliche andere kümmert, wie geht das eigentlich alles zusammen?
Nicht gut. Also ich glaube, dass es eben die Frage ist, was für ein Ziel, ne? Also es geht ja bei Führen eben darum, dass man auch Leute und ein Team dazu motiviert, auf ein gemeinsames Ziel hinzusteuern und das auch sozusagen begleitet und coacht und auch immer wieder Abgleiche vornimmt. Und da ist ja die Frage, was ist das Ziel, ne? Und wenn ich jetzt in einem sehr technischen Unternehmen eine neue Produktpalette entwickeln möchte, dann ist ja Fachwissen von großer Wichtigkeit und dann geht es vielleicht auch eher um eine sachorientierte Führung. Aber ich glaube, dass Führen, je nachdem wie groß die Führungsspanne ist, die man hat, schon auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel mit der Arbeit mit Menschen zu tun hat und mit der Beziehung.
Also kann man das eigentlich gar nicht, ohne es zu lernen?
Wir plädieren auf jeden Fall dafür, dass man das als ongoing Lernprozess betrachtet. Also ich finde das so wichtig, Führungskräfte auch von diesem Druck zu erlösen, ne? Weil es gibt ja jetzt so viele Artikel und so viele Podcasts, irgendwie das sind die 10 Tipps, wie du zur besten Führungskraft wirst und so. Und irgendwie, und das geht mir ehrlich gesagt selbst auch so, ist das so ein wahnsinniger Druck, der dadurch entsteht, ne? Dass man das so gut machen muss und perfekt sein muss und was dabei manchmal, glaube ich, ein bisschen aus dem Auge verloren geht, ist, dass das ja ein Wachstumsprozess ist und dass man das eben auch einfach nicht von Anfang an kann und dass man auch Fehler macht und dass das eben ganz stark mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung zusammenhängt.
Da geht es dann ja auch viel um also Großzügigkeit eben so miteinander, mit sich selber logischerweise auch und das ja auch überhaupt zu wissen, wo man vielleicht, wie man von was getriggert wird, was einem vielleicht stresst, wo man vielleicht auch mal empfindlich ist, wo man vielleicht auch mal überreagiert, das müsste man natürlich erstmal überhaupt sehen und einüben und ich glaube deswegen ist es schon einfach immer ein täglicher Wachstumsprozess.
Es ist ja schon so, ich denke jetzt an euch da draußen, die uns zuhören, dass man irgendwie vielleicht in einer großen Struktur arbeitet und dann irgendwann befördert wird und dann hängt das automatisch damit zusammen, dass man jetzt irgendwie ein Team hat von 10 Leuten und vielleicht sind die 10 Leute auch schon viel länger im Unternehmen als man selbst. Ja, also und da geht ja nicht automatisch, dann kommt ja nicht automatisch noch ein Coach und wird gesagt, irgendwie jetzt hast du den jede Woche und du lernst jetzt erstmal führen. Also viele werden da ja schon, und das merken wir ja auch in unseren Führungskräfte-Coachings, ganz schön ins kalte Wasser geschmissen. Und müssen das dann so irgendwie lernen. Und ich merke, dass dann oft die Frage kommt, bin ich eigentlich eine Führungskraft? Und sag mal, liebe Ranghild, du nickst schon so. Ist das die richtige Frage?
Nee, das ist nicht die richtige Frage. Und die wird sich aber immer gestellt. Kann ich überhaupt führen? Bin ich zu lieb, um zu führen? Bin ich zu introvertiert, um zu führen? Bin ich irgendwie kooperativ genug, um zu führen und so, ne? Und das knüpft schon an das, was ich gerade sagte, dass da so ein Druck entsteht. Wir erleben dann immer Führungskräfte, die sich auf einmal mit ganz vielen Management-Techniken auseinandersetzen, ne? Und sagen so, ja, ich will jetzt über Ziele führen oder ich habe mir überlegt, ich mache Laissez-faire-Führungsstil und greife nur ein, wenn es irgendwie gar nicht anders geht, ne? Und dann setzen die sich auch mit unterschiedlichen Führungsstilen auseinander und versuchen das so über eine Sachebene zu lernen, ne? Also wirklich die Frage, die dahinter steht, ist ja nicht nur, ob man führen kann, was eben eine Quatschfrage ist, weil jeder auch das Leben führt. Also ich führe ja auch eine Einkaufsliste oder, ne? Also die kleinsten Dinge. Sondern die Frage, die auch dahinter steht, ist, okay, welches Konzept von Führung ist das Beste? Und da, genau wie du gerade meintest, ist für uns der Fokus viel wichtiger zu fragen, okay, wer bin ich überhaupt und welche Art von Führung passt zu mir?
Und dazu könnte man dann natürlich auch noch gucken, in welchem Kontext arbeitest du gerade, in welcher Unternehmenskultur oder in welcher Organisationsstruktur. Und dann könnte man auch noch schauen, was gibt die logischerweise vor? Da gibt es natürlich feste Strukturen, da gibt es unbewusste Annahmen, die vielleicht in dieser Organisationskultur in irgendeiner Weise gelebt werden. Und dann dürftest du ja auch noch darauf in irgendeiner Weise reagieren. Also das ist schon relativ komplex, dann auch da ins Vertrauen zu gehen, ne?
Vielleicht können wir mal so ein bisschen Einblicke geben. Wir machen ja ganz viele Führungskräfte-Coachings hier bei uns. Und wie gehen wir denn dann vor, wenn jemand kommt, der beispielsweise in einem Konzern, genau was ich gerade angerissen habe, in so eine Führungsrolle gerutscht ist? Und im besten Fall ist das dann ja so, dass die sagen, guck mal hier, du kannst da zu einem Führungskräfte-Coaching gehen und dir helfen lassen, in die Rolle reinzukommen. Was machen wir dann?
Also ich hatte gerade kürzlich einen Klienten, der in der Führungsrolle ein ganz schlechtes Feedback auf der Ebene der zwischenmenschlichen Fähigkeiten bekommen hat. Also dem wurde attestiert, dass er sachlich sehr gut führt, dass er auch den Markt betreffend gut aggressiv vorgeht, ne, um zum Beispiel Produktionskosten zu senken oder die Lieferlogistik zu optimieren. Aber das Team hat eher Angst und empfindet diesen Menschen als unnahbar. Und greifen wir dann eben ein, erstmal diesen Menschen sich selbst verstehen zu lassen. Also erstmal zu verstehen, okay, warum wirke ich denn so oder welche Signale sende ich denn? Und was ist mir denn eigentlich stattdessen wichtig, ne? Weil welche Werte spielen für mich vielleicht eine Rolle? Es kann ja sein, dass die Person introvertiert ist, analytisch, extrem leistungsorientiert, extrem wettbewerbsorientiert und dementsprechend natürlich auch eine Kommunikation hat, die eher kühl ist, die eher sachbezogen ist und vielleicht über diese Distanz, also diese Unnahbarkeit, die sich daraus für das Gegenüber ergibt, auch so eine Angst entsteht oder eben das Vertrauensverhältnis beschädigt wird. Und Werte hingegen spiegeln ja bei jeder Person, egal wie sie charakterlich aufgestellt ist, auch immer so einen moralischen Kompass dar und auch immer die Absicht dieses Menschen in den Vordergrund, ne? Und der hatte zum Beispiel eigentlich sehr integere Werte, die sich darauf bezogen, gemeinsam ein Ziel erreichen zu wollen, keinen zurückzulassen, etwas Größeres Ganzes zu schaffen. Und in dem Moment, wo das Team dann mehr von seinem Intent, von seiner Absicht, von seinem, warum er die Dinge tut, mitbekommen hat, konnten sie wieder mehr Vertrauen aufbauen.
Was können wir denn daraus ableiten? Was sollten alle Führungskräfte tun? Wenn bei Vertrauen ist ja auf jeden Fall ein Riesenthema. Ich würde sagen, wenn ich meiner Führungskraft nicht vertraue, kann ich eigentlich da gar nicht arbeiten.
Und andersrum natürlich auch. Das ist ja ein nicht beidseitiger Prozess.
Also genau, aber wie schaffe ich? Also was könnte man jetzt daraus ableiten? Wie schaffe ich Vertrauen?
Und das ist so spannend, dass du das sagst, weil genau, Vertrauen, wie auch Johann gerade schon meinte, ist ja auch, erstmal muss ich mir auch selbst vertrauen, ne? Also wenn ich schon ankomme mit der Frage, bin ich überhaupt eine gute Führungskraft, dann ist ja schon in mich selbst das Vertrauen irgendwie beschädigt. Dann muss ich als Führungskraft meinem Team vertrauen und mein Team muss mir vertrauen. Wie wird Vertrauen gestärkt? Da gibt's ein ganz, ganz tolles Buch von Frances Frey und Anne Morris, das heißt Unleashed. Und die sagen, dass Vertrauen vor allen Dingen durch drei verschiedene Aspekte gestärkt wird. Nämlich auf der einen Seite, dass man empathisch ist, also die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen sieht, akzeptiert und sie respektiert. Dass man authentisch ist, also dass eine Verlässlichkeit darin liegt, auch konsistent und echt zu sein, ne? Dass man die Fähigkeit dazu hat. Und das dritte nennen sie Logic, also Logik, aber da geht es vor allen Dingen um die Fähigkeit, überzeugend und nachvollziehbar zu argumentieren, beziehungsweise wirklich kompetent zu sein, ne? Und wenn du jetzt kompetent bist und authentisch, aber nicht nahbar, dann wirkst du halt kalt und dann haben die Leute eher Schiss. Wenn du jetzt total nahbar und authentisch bist, aber dir die Kompetenz abgesprochen wird, dann wirkt das so ein bisschen naiv und dann wissen die Leute irgendwie nicht so genau, ne? Soll ich demjenigen folgen, weil das Ziel irgendwie dann auch in Frage gestellt wird. Und wenn ich nahbar bin und logisch, aber die Leute nicht das Gefühl haben, dass ich wirklich verlässlich agiere, also dass ich mich echt zeige, ne? Wenn die immer so eine Doppelbotschaft kriegen, dann wird das Vertrauen eben auch beschädigt.
Also alle drei Aspekte müssen da sein.
Genau, also wenn Vertrauen der Grundstein guter Führung ist, weil es ja eben auch um die Qualität der Beziehungen geht, dann sind das die Schrauben, an denen ich drehen kann. Und jeder, und das wird euch Hörenden so gehen, hat ein wirklich festes Standbein. Also darauf kannst du dich immer verlassen. Vielleicht bist du jemand, der sehr gut belegen kann, warum er tut, was er tut, der sachorientiert extrem gut die Dinge verargumentieren kann. Und dann gibt es aber vielleicht auch den Bereich, der noch nicht so feststeht, also den du im Moment noch nicht gut nutzen kannst, um Vertrauen aufzubauen. Und das ist auch total natürlich, ne? Und in unseren Führungskräfte-Coachings schauen wir dann genau, wo ist das wackelige Bein und wie kann man daran vielleicht noch ein bisschen schrauben.
Das könnt ihr euch ja parallel jetzt auch schon mal selber fragen, ne? Was also diejenigen unter euch, die führen.
Und ich finde, das ist schon auch noch mal ganz beruhigend, weil man dann ja auch schauen kann, es gibt eben nicht das eine Kochrezept und es gibt nicht die eine Art zu führen. Und dann man da eben in diesem, die machen das in so einem Dreieck, nicht das Trust-Dreieck. Und dann kann man ja auch ein bisschen wie Rangel zum Beispiel, die malt es immer so schön auf. Und dann kann man auch ganz genau mal so ein bisschen plastisch sehen, wo stehe ich und wo würde ich mich vielleicht ein bisschen weiterentwickeln wollen.
Was ist denn, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin Führungskraft? Und ich vertraue meinen Mitarbeitern einfach nicht, weil ich habe die vielleicht nicht selber eingestellt, weil ich so gewachsen bin und Unternehmerin bin, sondern ich bin Managerin in einem großen Konzern. Und jetzt habe ich da Leute, die mir einfach so vor die Nase gesetzt wurden. Und was ist, wenn ich denen einfach nicht vertraue?
Und jetzt noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Jeder kennt es, nichts fühlt sich so gut an, als wenn man voll man selbst ist. Ihr kennt das, wenn ihr so richtig in eurer Kraft seid, das Leben Spaß macht und ihr euren Selbstwert in dem Moment auch nicht in Frage stellt. Kein Wunder also, dass das Thema Authentizität in letzter Zeit immer wieder auf meinem Schreibtisch landet. Und deshalb haben wir uns gedacht, hey, wir geben ein kostenfreies Webinar am Mittwoch, den 17.07. um 19 Uhr. Alle Infos und den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes oder auf struss-und-klausen.de. In diesem kostenfreien Webinar widmen wir uns der Frage, wie geht das denn nun überhaupt, dass ich ein Leben lebe, was voll mit meiner Person übereinstimmt? Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist.
Und jetzt habe ich da Leute, die mir einfach so vor die Nase gesetzt wurden. Und was ist, wenn ich denen einfach nicht vertraue? Das kann ich ja nicht irgendwie herstellen.
Doch, das ist ja das Gute daran. Du kannst jeden dieser Punkte auch für dich als Führungskraft mehr erlernen, sodass auch dein Vertrauen entweder in dich oder, wie du jetzt gerade sagst, in deine Mitarbeitenden steigt, ne? Und dazu, also gerade auf diesem Empathiepunkt, ist vor allen Dingen die offene Kommunikation wichtig. Also wenn du merkst, oh, ich habe irgendwie, weiß nicht, was Vertrauensverluste sein können, ich weiß nicht, was die im Homeoffice machen oder ich habe das Gefühl, die haben gar nicht die gleiche Absicht wie die, die ich in meinem Unternehmen hier verfolge oder finden eigentlich das Produkt doof, was wir haben oder die sind irgendwie unzufrieden und schonen deshalb ihre Ressourcen, wie auch immer. Ne? Also es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge, warum du nicht vertraust. Das kannst du dir ja mal überlegen, was ist denn eigentlich mein Misstrauen? Und dann zu gucken, wie kann ich das in Kommunikation bringen? Also entweder, indem du die Werte, die dir wichtig sind, mehr kommunizierst oder auch ganz offen mal fragst, hey, wie ist es denn eigentlich bei euch? Ja, also ich habe hier das Gefühl, Anspruch und Wirklichkeit gehen auseinander und deshalb habe ich irgendwie ein Vertrauensthema.
Und dann vielleicht auch nochmal zu schauen, dass Vertrauen nicht entweder oder ist, sondern eben auch zu gucken, ich gehe erstmal wohlwollend an diese neuen Mitarbeiter ran und schaue dann eben, was bräuchte ich vielleicht für Informationen, um zu wissen, wie Rangit eben sagt, was machen die im Homeoffice, was sind überhaupt die Aufgaben, wie sind die verteilt, woran könnte ich auch sehen, dass ich dann mehr vertraue oder was bräuchte ich, ne?
Homeoffice ist ja ein super Beispiel. Das, glaube ich, lädt auf jeden Fall dazu ein, wenn schon kein Vertrauen da ist, dass man dann da noch bestätigt wird, weil man es ja einfach nicht so richtig mitbekommt. Wie soll ich sowas ansprechen? Ich glaube, viele haben dann eher so die Reaktion, die ja auch nachvollziehbar ist, das ein bisschen mehr in die Kontrolle zu bringen und nicht am Vertrauen zu arbeiten. Und das wiederum stößt wahrscheinlich bei den Mitarbeitenden dann löst schlechte Gefühle aus. Wie würdet ihr damit umgehen, nur dass wir mal dieses Homeoffice-Beispiel nehmen?
Das ist ein total gutes, weil bei Empathie, Nahbarkeit, ne, geht es vor allen Dingen um die Qualität der Beziehung und auch um das Commitment, was man gegenseitig in die Beziehung investiert. Und wenn dir als Führungskraft das Vertrauen in dein Team abhanden gekommen ist, dann kann es ja auch sein, dass du das Commitment, was sie eventuell sogar haben, im Moment nicht siehst, ne? Weil Vertrauen geht immer dann verloren auf der Empathieebene, wenn du das Gefühl hast, die Leute sind nicht committed in dem Maße, wie du dir das wünschen würdest. Und dann könnte man ja mal gemeinsam überlegen, wie würde ich das Commitment denn wieder mehr sehen? Also können wir präsenter sein in bestimmten Teamrunden? Könnten wir bestimmte Präsenzzeiten im Office vereinbaren? Könnten wir vereinbaren, dass du mir ein bisschen mehr Auskunft darüber gibst, woran du eigentlich gerade arbeitest? Können wir uns gemeinsam auf bestimmte Ziele committen, über die wir uns regelmäßig austauschen? Ne? Also ich finde das einen total schönen Approach, zu sagen, hey, wir machen alle Fehler. Wir sind alle auch bestimmte Personen, die natürlich bestimmte Fähigkeiten und Talente haben. Und bei manchen liegen sie vielleicht jetzt nicht so stark in diesem Bereich von Vertrauen, Commitment, Nahbarkeit. Und dann wirklich ganz strategisch daran zu schrauben, wie man das erhöhen könnte.
Und ich hatte neulich einen Fall eben eigentlich in die andere Richtung. Also da war hinter den Kulissen ein Prozess, den er seinem Team und seinem Team war total wichtig, war so ein richtiges High-Performance-Team und er auch. Und er hat immer ganz stark mit denen kommuniziert, wo wollen wir eigentlich hin? Also so richtig mit so Leuchttürmen und Leitsternen und auch mit Zielen. Und das fanden die alle top. Und dann gab es eben ein halbes Jahr, was dann eine lange Zeit ist für die, wo eben so ein Vakuum war, wo er wusste, ich muss denen irgendwie die Sicherheit geben, dass alles klar ist, aber kann denen quasi nicht erzählen, was hinter den Kulissen passiert ist. Und das alleine auszusprechen, hat schon dafür gesorgt, dass die viel mehr Verständnis dafür hatten, weil natürlich die Unsichtbarkeit oder die geringere Sichtbarkeit auch von der Führungskraft kann auch für ein Team irritierend sein.
Die zweite Säule, die ihr genannt hattet, neben Vertrauen, ist ja Authentizität, richtig?
Mhm.
Und ich stelle mir jetzt so vor, wieder ich als Führungskraft theoretisch, wenn ich jetzt authentisch handle, mag ich vielleicht manche meiner Mitarbeitenden lieber als die anderen und vielleicht vertraue ich auch manchen einfach natürlicherweise mehr als den anderen. Da könnte ja die Gefahr bestehen, dass die Leute sich ungerecht behandelt fühlen, weil ich bei den einen nachfrage, was machten die eigentlich im Homeoffice? Und bei den anderen vielleicht gar nicht das Bedürfnis habe zu fragen, weil ich ganz sicher bin, dass die total super arbeiten, egal wo sie sind.
Total. Ich wollte, also eine super gute Frage, und ich wollte gerade nur einmal beschreiben, wie du quasi die Frage formulierst, und das ist eben in dem Buch, was Rangnick genannt hat, der Kern ist eben Trust, ist Vertrauen. Und dementsprechend, wie du die Frage eigentlich formulierst, ist ja, kann ich mit dem Thema Authentizität dann auch an diesem Vertrauen in irgendein, also habe ich da Themen mit, und deswegen sind alle drei Themen, sind quasi darauf aus, dass eigentlich das Vertrauen gestärkt wird.
Und das ist ja etwas, bei dem man sich auch als Persönlichkeit mal ganz klar fragen kann, mit welchen Menschen fällt es mir eigentlich leichter, nahbarer zu sein als mit anderen. Ne? Wo teile ich mich vielleicht auch persönlich mit und welche Menschen frage ich auch eher nach ihren eigenen Bedürfnissen. Gerade wenn es jetzt um dieses Thema Sichtbarkeit, was wir gerade hatten, ging, dann könnte ich ja mal schauen, hey, könnte ich die Menschen, die ich vielleicht, weil ich einfach jetzt denen nicht so nah stehe, vernachlässigen könnte, speziell eine Botschaft übermitteln, dass ihre Beiträge auch in Meetings gewünscht sind. Ne? Ich kann mal ein Beispiel aus meinem eigenen Führungsalltag geben. Ich hatte jetzt wiederholt die Situation, dass in Meetings, in denen viele Menschen online beteiligt waren, eine Person eben die ganze Zeit nebenher auf ihrem Handy gescrollt hat und während des Meetings eigentlich ein bisschen abwesend war. Und jetzt mal von mir als Person, ich bin auf jeden Fall leicht reizbar und mich regen Dinge auf. Also vor allen Dingen, wenn...
Kenne ich.
Vor allen Dingen, wenn der Anspruch, von dem ich eigentlich glaube, ihn formuliert zu haben, nicht erfüllt wird. Ne? Und ich neige dann dazu, einfach sehr enttäuscht zu sein oder dann vielleicht auch mal ein bisschen brüsk zu reagieren, ja, weil ich das fast als persönlichen Angriff empfinde, wenn man dann auf seinem Handy scrollt während eines Meetings. Und das ist zum Beispiel, fällt in diese Kategorie Empathy, ne? Commitment in die Beziehung, Relationship Building, dass ich dann halt nicht sauer werde und sage, ey, ich finde es eine Unverschämtheit, es geht gar nicht, sondern dass ich vielleicht erstmal nach den Absichten und Motiven frage. Ja, vielleicht wurde ja nebenbei, weiß ich nicht, bei Google Suite irgendwas geschaut, was die Analytics betrifft oder so, weiß ich ja nicht. Ne? Und das für sich selbst zu lernen und sich selbst auch zu sagen, ah, okay, guck mal, da tappst du eben in deine eigene Falle. Weil bei mir ist auf jeden Fall, wenn man jetzt Authentizität, Logik und Empathy anguckt, ist bei mir, die nennen das Wobble in dem Buch, also da ist Empathy auf jeden Fall der Wobbly-Part, ne? Also der, bei dem ich wahrscheinlich am schlechtesten bin, Vertrauen aufzubauen. Und ich glaube, Authentizität, also meine Werte zu kommunizieren, auch Unterschiedlichkeiten zwischen Menschen offen ansprechen zu können, meine eigenen Fehler auch mal zuzugeben. Also ich glaube, das kann man natürlich immer noch besser werden, aber ich glaube, es gelingt mir ganz okay. Und den Logikpart, also wirklich zu erklären, was ich tun möchte und warum, meine Ziele darzulegen, zu begründen, warum etwas wichtig ist oder wofür wir Geld ausgeben oder so. Damit, glaube ich, bin ich auch recht transparent. Aber dieses Thema von ganz unterschiedliche Befindlichkeiten unter einen Hut zu kriegen, auch wenn sie mit meinem Unternehmensziel nicht zusammenpassen, das ist für mich definitiv ein Feld der Entwicklung.
Und ich dürfte dich ein bisschen nachschleifen, in dem Thema ganz klar zu kommunizieren. Dafür, glaube ich, ist das empathische Thema so stark ausgeprägt, dass es vielleicht sogar manchmal Überhand nimmt, weil man eben zu gewissen Themen kann man unternehmerisch, führungskräftetechnisch, da kann man es nicht allen zu 300% recht machen. Und wenn das natürlich der Anspruch ist, dann kann man eigentlich dann auch nicht mehr ganz authentisch zu jedem sein. Und zwar nicht, weil man es nicht will, sondern weil logischerweise man dann ein bisschen in die Enge kommt, ne?
Und was mir, also toll, dass ihr so viele Einblicke gebt. Ich glaube, das hilft allen sehr. Was ich noch nicht ganz für mich beantwortet bekommen habe, wie geht man mit diesem Ungerechtigkeitsthema um, was ja eigentlich authentisch ist, ne? Also es ist ja authentisch, dass ich zu manchen Leuten vielleicht auch eine größere Sympathie habe und denen deshalb auch mehr vertraue, weil ich mich näher fühle. und da nicht so viel nachfrage und sage, jetzt schick mir mal hier nochmal bitte Nachweis, was du gemacht hast oder so. Vielleicht gehst du ja auch, nehmen wir mal an, wieder so ein Zoom-Meeting und da sitzen jetzt zwei Leute, die parallel auf ihr Handy gucken. Vielleicht denkst du bei der einen Person, oh, die guckt jetzt bestimmt irgendwie gerade noch eine Serie oder shoppt irgendwas, und bei der anderen Person bist du ganz sicher, dass das irgendwas Jobbezogenes ist oder bist irgendwie da nachsichtiger. Also wir sind ja auch alle nur Menschen. Wie geht man damit um? Weil das wäre ja authentisch, da ehrlich zu sein, aber bestimmt nicht gut fürs Team.
Genau, bei Authentizität geht es ja nicht darum, dass man einfach seine schlechten Eigenschaften ungefiltert auslebt. Also es ist schon wichtig, zwischen Kopf und Mund auch noch ein Sieb einzubauen. Ich glaube, dass es da wichtig und auch beruhigend für alle Führungskräfte sein kann, zu sagen, hey, Führung ist auch ein Selbstentwicklungsprozess und diese kognitiven Verzerrungen oder diese Ungerechtigkeiten durch Sympathie und Zuneigung sich bewusst zu machen und zumindest einmal darüber nachzudenken, ist einfach die Aufgabe, die die Führungskraft im Selbstreflexionsprozess zu erledigen hat. Also das ist ja auch ein Teil von Empathie, sich selbst gegenüberbringen, ne? Und manchmal ist es ja aber auch umgekehrt. Vielleicht ist es ja auch zum Beispiel so, dass du als Führungskraft dich den Leuten näher fühlst, die eben besser performen. Also es kann ja auch genau umgekehrt sein, ne? Dass es nicht unbedingt eine persönliche Sympathie ist, sondern dass es eine Sympathie in Bezug auf das gemeinsame Ziel ist. Und das finde ich eben so wichtig, da auch ein bisschen da auch ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, hey, was zeichnet mich eigentlich persönlich aus? Was fällt mir deshalb leicht? Was fällt mir deshalb schwer? Was von dem, was mir schwer fällt, will ich verändern? Und welchen Anspruch kann ich aber auch als Führungskraft stellen? Ne? Weil ich also persönlich erlebe das manchmal total, gerade in der derzeitigen kulturellen Entwicklung am Arbeitsmarkt, als Überforderung, dass immer so ein Anspruch an die Führungskraft gestellt wird, jetzt irgendwie allwissend und allgerecht und allparteiisch und so zu sein. Ich würde gerne, dass auch Führungskräfte sich fragen, hey, welches Umfeld funktioniert eigentlich für mich am besten? Wo kann ich meinen Führungsstil am besten ausleben? Mit welchen Menschen kann ich eigentlich auch am besten zusammenarbeiten? Und dann vielleicht auch einen Beitrag dazu zu leisten, die dementsprechend zu rekrutieren.
Das Ups kam gerade übrigens von Ranghild, weil sie hier einen Stift so quer durch den Raum flog. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das ist natürlich ja total nachvollziehbar, dass man sich dann die Leute sucht, zu denen man vielleicht ein bisschen besser passt. Da ist natürlich auch immer die Frage, geht das überhaupt? Ne? Also erstmal, vielleicht sind die Leute einfach da oder der Arbeitsmarkt gibt das auch gar nicht so her. Ne? Ich frage mich, wie transparent sollte man denn mit diesen ganzen Themen umgehen als Führungskraft? Also ihr habt das ja jetzt hier alles schön offen geschildert, wo was euch schwerfällt, welche dieser Säulen und wie ihr damit umgeht. Sollte ich als Führungskraft meinen Mitarbeitenden sagen, Leute, ich habe echt ein Thema mit Vertrauen, oder dir vertraue ich irgendwie nicht so sehr und dir übrigens total. Wie offen sollte ich damit umgehen?
Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht One-Fits-All-Lösung. Gleichzeitig ist es so, dass man, glaube ich, auch schauen muss, in was für einem Kontext befinde ich mich und wie reif ist vielleicht auch möglicherweise das Team im Sinne von nicht. Also wie gut kann man darüber auch sprechen? Also hatten wir beispielsweise nicht als Team vielleicht auch dazu schon mal eine Trainerin oder einen Trainer im Haus? Gibt es eben Themen? Also wie wird überhaupt die Kommunikation gelebt? Müsste man sich vielleicht vorher einmal fragen, damit man jetzt auch nicht irgendwas lostritt, was ja gar nicht intendiert war. Also wenn es einfach das Thema Vertrauen noch nie im Raum stand und du würdest damit beispielsweise so ganz nicht forsch losgehen, dann könnte es auch ganz missverstanden werden, weil das Thema gab es möglicherweise gar nicht. Aber für die neue Führungskraft gibt das Gefühl. Und das müsste man natürlich total klar abstrahieren können. Also deswegen wäre da schon dieses Introspektion und sich zu reflektieren, wie ist es überhaupt und wie wird es erlebt, da wäre ich dann vorsichtig, ne, mit einer Möglichkeit da rein zu preschen.
Und ich glaube, dass es ja auch erstmal als Führungskraft darum geht, das Umfeld zu gestalten, in dem rituell solche Austausche auch über vielleicht Differenzen und Schwierigkeiten überhaupt möglich sind. Weil wenn wir sagen, Führung ist auf jeden Fall ein beziehungsgestaltendes Element, dann kann man sich ja fragen, was bestimmt eigentlich die Qualität einer Beziehung? Neben allgemeiner Zuneigung und Vertrauen, was wir gerade schon gesagt haben, ist das ja vor allen Dingen die Fähigkeit, Konflikte zu moderieren und unterschiedliche Bedürfnisse zu verhandeln. Und dafür ist es, glaube ich, total wichtig, als Führungskraft zumindest mal drei verschiedene Dinge zu etablieren, nämlich erstens Menschen zu empowern, also irgendwie eine Lernkultur, eine Umgebung zu schaffen, in der auch Fehler möglich sind, ne, Hindernisse, so gut es geht, der Kommunikation aus dem Weg zu schaffen und das Lernen quasi als Wert in den Vordergrund zu stellen. Und die zweite Sache ist, auch Inklusion zu fördern, also auch klar zu machen, dass eben verschiedene Meinungen gewünscht sind und dass es um Vielfalt geht. Also dafür kann man ja jetzt entweder vielfältige Recruiting-Strategien etablieren oder auch in Meetings selbst immer darauf achten, dass es unterschiedliche Meinungen geben darf. Und dann, und das ist irgendwie so das Wichtigste, finde ich, in deinem persönlichen Umfeld, in dem du dich in der Firma gerade befindest, dich zu fragen, wie könnte ich denn hier Umstände schaffen, in denen Leute motiviert sind, Leistung abzurufen und zu erbringen und aber sich psychologisch so sicher fühlen, dass sie auch ihre Bedürfnisse äußern. Ne? Also dazu ist zum Beispiel regelmäßiger Austausch wichtig. Dazu ist es wichtig, Lob und Anerkennung auszusprechen, dass es eine Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf gibt. Also was auch immer die Bedürfnisse der Menschen sind. Und das ist dann quasi die Voraussetzung, um überhaupt einen Austausch, ein gegenseitiges Feedback geben möglich zu machen. Und das bezieht sich ja übrigens nicht nur top-down sozusagen Führungskraft-Mitarbeitende, sondern umgekehrt. Stell dir mal vor, die Mitarbeitenden haben Vertrauensverlust, weil sie das Gefühl haben, du bist auf diesen analytischen Kompetenz-Logik-Bereichen nicht gut ausgeprägt. Ja, also wenn jetzt dein Team denkt, oh, ich weiß gar nicht, ob eigentlich meine Führungskraft die analytischen Fähigkeiten hat, diese Probleme zu lösen oder das Gefühl hat, dass die Führungskraft ständig ihren Kompetenzrahmen überschreitet. Also vielleicht gibt's ja Zuhörende, die jetzt denken, stimmt eigentlich. Wenn ich genau überlege, dann habe ich das Gefühl, meine Führungskraft weiß einfach nicht genug über das, was wir hier tun. Dann ist das Vertrauen in die Führungskraft eben über diesen Logikbereich geschwächt. Und auch dafür ist es ja genauso wichtig, dann zu sagen, hey, ich möchte mal in ein Feedback-Gespräch gehen. Ne?
Also Strukturen der Kommunikation etablieren, ist die Aufgabe, ne?
Ja, und auch, ich glaube, Absicht, genau, und Absicht von Wirkung zu unterscheiden. Ne? Also die Wirkung vom Handy im Meeting ist Käse, die regt mich auf, aber vielleicht ist die Absicht ja eine gute. Ne? Und wenn ich als Führungskraft den Fehler mache, gar nicht nach der guten Absicht zu fragen, dann habe ich eventuell einen Vertrauensbruch verursacht, der überhaupt nicht nötig gewesen wäre, weil ich in die Anklage gegangen wäre. Ne?
Jetzt brennt mir noch eine Frage so richtig auf den Lippen. Ist es nicht ein Riesenunterschied, ob ich ein Manager oder eine Managerin bin, die Führungskraft geworden ist, oder eine unternehmerische Führungskraft? Ich habe beides schon erlebt. Also du bist ja, oder ihr seid ja Unternehmer. Und ich war aber auch schon in einer größeren Struktur, wo ich eben von einem Manager geführt wurde. Und da sehe ich ich persönlich in meiner Erfahrung sehe da einen Riesenunterschied, weil ja dieser Manager vielleicht selber noch jemanden über sich hat, der führt, und ich das, die Identifikation auch nicht so groß empfunden habe. Könnt ihr das Thema noch mal ein bisschen aufdröseln?
Ich meine, klassisch wird ja zwischen Management und Leadership unterschieden, und beide Positionen soll man eigentlich in größeren Unternehmen ja auch erstmal haben. Aber klar, das ist natürlich ein Unterschied oder kann ein Unterschied sein, so muss man ja sagen. Es gibt ja auch Manager, die sehr, sehr, sehr unternehmerisch und quasi Intrapreneurship-mäßig führen und dadurch dann vielleicht auch eine andere Perspektive auf das Unternehmen haben. Und dann gibt es natürlich auch Manager, die genau das tun sollen, nämlich managen. Und dann ist es ja auch genau das Richtige. Also ich würde sagen, da müsste man dann eben hingucken, wie das in dem konkreten Fall ist.
Und ich finde die Frage deshalb so interessant, weil ich gerade innerlich überlege, wen habe ich denn derzeit im Führungskräftecoaching? Und das sind Führungskräfte und aber auch UnternehmerInnen. Und was mir dabei auffällt, ist, dass die Herausforderungen und Probleme eigentlich eher charaktergebunden sind als rollengebunden. Es gibt aber einen Unterschied, und zwar berichtet das mittlere Management ganz stark davon, so in der Presse zu sein, zwischen entweder UnternehmerInnen und Team oder zwischen eben noch Führungskraft, Vorgesetzter darüber und Team. Und da kommt dann eben dieser Interessenskonflikt nochmal viel mehr zum Tragen und ja auch die Herausforderung, in einer Doppelrolle sich um Vertrauen zu bemühen. Ne? Also der Führungskraft oder dem der Vorgesetzten Vorgesetzten auch klar, eben zu sagen, hey, wenn die jetzt nicht als authentisch erlebt wird, man wahrscheinlich das Gefühl hat, weiß ich nicht, ob die wirklich so integer ist und ob ich mich darauf verlassen kann, wer die als Person ist. Und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie total volatil. Mal soll ich irgendwie Kosten senken, mal soll ich Leute einstellen, mal soll ich Empowerment-Strategie fahren, mal soll ich irgendwie total leistungsorientiert führen. Also das dann nach oben quasi zurückzuspiegeln und gleichzeitig das, was man bemängelt, selbst nach unten oder ins Team besser zu machen, ne? Und das ist natürlich häufig so als Zwickmühle empfunden. Und da finde ich es im Coaching immer total wichtig, auf den unterschiedlichen Rollen zu coachen. Also einmal zu schauen, wie fungiere ich als Führungskraft und was möchte ich da lernen und wie fungiere ich eben als Mitarbeitende oder Mitarbeiter.
Und also das ist ja auch super spannend, weil wir das ja auch kennen, dass dann Leute vielleicht vor einer Beförderung stehen. Und dann sind das auch super spannende Fragen, eben in welche Rollen die dann reinkommen, was sie vielleicht auch in ihrem jetzigen Job so lieben im Thema der Führung und was vielleicht dann mit einer anderen, vielleicht hat man dann, muss man vor den Eignern irgendwie noch eine oder zur Aufsichtsratssitzung oder, dann hat man natürlich total unterschiedliche Führungsfunktionen.
Also das stelle ich mir eben auch so schwer vor. Ich habe das selber erlebt, dass dann meine Führungskraft zum Beispiel zu mir gesagt hat, ja, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ich muss das jetzt aber umsetzen und deshalb musst du das jetzt machen. Und das hat zwar für Vertrauen gesorgt, weil ich fand das sehr transparent, aber irgendwie war es auch so ein bisschen schräg, ne? Und das Thema hat man ja mit Inhabern, die führen, nicht so sehr, weil die sind ja einfach der Kern des Unternehmens oder die haben das Thema ja oder das Unternehmen ja quasi geboren und auf den Weg gebracht. Also da ist ja die volle Identifikation, ne? Und gleichzeitig gibt es dann wieder andere Themen, die schwierig sind. Das kannst du wahrscheinlich gut.
Ja, genau. Also letztendlich ist das ja so, ich kann für mich sprechen, ich mache das alles zum ersten Mal. Also diese unterschiedlichen Stadien, die ein Unternehmen dann auch so durchläuft. Und dann ist man vielleicht auch manchmal gar nicht so konsistent, weil man irgendwie Montag Idee X hat und gern Freitag merkt man, Y wäre aber besser. Und dann ist man am nächsten Montag von Y überzeugt. Und es ist letztendlich ein Suchprozess. Und das dann offen und transparent zu kommunizieren, um nicht an Vertrauen zu verlieren, ist, glaube ich, wichtig und einfach eine sehr herausfordernde Aufgabe. Das Gute daran, UnternehmerIn zu sein, ist, dass der Anspruch, der in das Unternehmen kommuniziert werden soll, natürlich einer ist, den du selbst bestimmen kannst, ne? Aber dann gibt's ja auch noch sowas wie die Marktlage und manchmal funktioniert's ja irgendwie gut und die Buchungslage ist gut und manchmal ist es vielleicht auch nicht so gut. Also da von den eigenen Ängsten, Nöten und Sorgen zu erzählen, sorgt vielleicht auch auf dem Empathiepunkt dafür, ein bisschen mehr Verständnis auch zu bekommen, ne? Aber die Frage, die sich sowohl Führungskräfte im Sandwich stellen, als auch Inhaberinnen oder Vorstände, ist ja immer, wie werde ich denn nun eigentlich eine gute Führungskraft, ne? Und wir glauben, dass es erstens damit zu tun hat, den eigenen Reifeprozess wirklich sehr bewusst zu begleiten und zu erkennen, was ist denn mein Führungsstil, ne? Bin ich eher kooperativ, weil ich vielleicht sehr empathisch bin, sehr nachgiebig, sehr bescheiden, ne?
Aber wie komme ich da drauf?
Das bekommst du durch eine eingehende Persönlichkeitsanalyse erstmal zu verstehen, okay, wer bin ich eigentlich, welche Ziele sind mir wichtig, welche Werte verfolge ich, was kommuniziere ich überhaupt von mir selbst nach außen? Und dann aber auch vielleicht so Austausche etablieren, die dir auch spiegeln, wie du wirkst, ne? Damit du auch für dich besser feststellen kannst, hey, wo gehen denn Wirkung und Absicht auseinander? Denn das erlebe ich so viel bei Führungskräften, dass sie so traurig sind, weil sie das Gefühl haben, hey, ich will doch nur das Beste und ich gebe mein Bestes und irgendwie, ne, ich habe doch überhaupt keine böse Absicht. Letztendlich wird in diesem übergroßen Anspruch daran, was Führung alles leisten muss, aber dann irgendwie immer gemeckert mit dem, was am Ende dabei rauskommt, ne? Und da sich gegenseitig aufeinander zuzubewegen, indem man vielleicht auch transparenter macht, welche Absichten man verfolgt oder welche Gedanken man sich macht. Das könnte zum Beispiel durch einen 360-Grad-Feedback-Prozess, durch Workshops oder auch durch sowas wie Reverse Mentoring stattfinden, dass du dir vielleicht echt als Führungskraft mal einen dualen Studenten oder eine Auszubildende oder eine juniorige Kraft aus dem Team suchst und einfach sagst, hey, pass mal auf, spiegel mir doch mal, was sollte ich denn eigentlich besser machen? Oder ne, wenn du jetzt an meiner Stelle wärst, was würdest du denn machen? Also wirklich eine Haltung der lernenden Person einzunehmen.
Ich meine, gute Führung wäre ja auch, wenn man diesen ganzen Prozess meinetwegen aktiv angeht und durchlebt und eben an sein Wachstum glaubt und darin auch investiert, dann kann es natürlich am Ende auch noch passieren, dass möglicherweise rauskommt, dass die Werte des Unternehmens oder ähnliches gar nicht unbedingt mit den eigenen so sehr übereinstimmen. Und dann kann man darauf ja auch viel besser reagieren, ja, weil dann ist man nicht im Vorwurf, ja, oder in der Abwehr oder eben so in so einem Widerspruch. Also das Schlimmste ist ja, wenn du innerlich zerrissen bist zwischen, was will ich eigentlich selber, was will ich, vielleicht bist du jetzt auch selber noch gar nicht bewusst. Und dann sollst du aber was vermitteln, was vielleicht dann aber schon gefühlt nicht deinen Werten entspricht. Dann hast du auf jeden Fall eine Herausforderung.
Und wir alle führen ja Beziehungen in unserem Leben. Und ich glaube, der Führungsprozess ist eben auch ein Beziehungsgestaltungsprozess. Und deshalb kann man ja auch das übertragen auf den privaten Bereich, ne? Und mal zu überlegen, wie führe ich denn eigentlich meine Beziehung? Weil da geht es ja auch nicht darum, den anderen Menschen zu verbiegen und zu einem bestimmten Ziel oder einer Vorstellung zu bringen, sondern da geht es darum, im gegenseitigen Austausch möglichst ein gemeinsames Ziel festzulegen und sich dann zu fragen, wie kommen wir dann bestmöglich dahin? Und das finde ich insofern einen guten Vergleich, weil ich glaube, dass trotz hierarchischer Unterschiede es wichtig ist, sich im Führungskontext menschlich auf Augenhöhe zu begegnen.
Und ich kann ja hier wieder die Rolle der Mitarbeiterin einnehmen. Ich glaube, dass, also mir hilft das zumindest sehr. Es gibt einfach unterschiedliche Interessen. Also ich habe auf jeden Fall andere Interessen als meine Führungskraft, in Teilen zumindest, aber die sind dann echt wesentlich. Und das auch einfach so als gegeben hinzunehmen, dass man sich nicht in jedem Punkt einig sein kann und dass es eben auch nicht immer harmonisch sein muss und deshalb auch nicht alles in Frage zu stellen, ne? Das finde ich ist auch nochmal oder für Mitarbeiter wichtig.
Ja. Und es gibt ja auch noch einen Unterschied zwischen formeller und informeller Führung, ne? Also weil jetzt haben wir natürlich die formelle Führung, aber jetzt gerade in unserem Beispiel kann man ja auch sagen, du hast eine hohe informelle Führungskraft, ne? Weil du sehr einflussreich bist im Unternehmen, weil du eben sehr empathisch mit deinen KollegInnen bist und den Podcast führst du ja auch.
Genau, ich meine eher so diese unterschiedlichen Interessen. Also ich höre gerade so in meinem Ohr ganz viele Stimmen, die glaube ich viele kennen. Also keine Ahnung, dass sich irgendwie Führungskräfte aufregen, boah, und irgendwie jetzt sind gerade hier nicht so tolle Zeiten und dann kommt irgendjemand aus dem Team und will dann auch noch mehr Geld und am liebsten noch irgendwie freitags frei und regen sich dann wahnsinnig auf und nehmen das total emotional. Und ich denke dann oft so, ja, aber das Interesse dieses, deshalb ist die Person vielleicht nicht Führungskraft, die hat halt mal andere Interessen, ne? Und das ist ja auch völlig legitim. Also das nicht gleich so als Angriff zu nehmen, glaube ich, hilft total.
Genau, das wäre ja beidseitig wichtig, nicht? Weil sonst findet ja immer Frustration statt und dann wäre das nicht so angenehm.
So, ich sehe hier aus dem Hintergrund ein Zeichen, dass diese Folge jetzt bitte abgeschlossen werden soll. Wir hoffen, wie immer, dass ihr daraus ganz viel mitnehmen könnt. Bitte gebt uns Feedback, auch wenn ihr Folgenvorschläge habt. Schreibt uns das gerne, wir antworten auf jede eurer E-Mails. Wir freuen uns auch über ein paar Sternchen, tolle Bewertungen und wir freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank.